Auf Bundesebene hast du im Endeffekt mehrere Chancen, das Ganze einzusetzen. Das heißt, der ITZ-Bund bietet eigentlich zwei Distributionen an oder zwei Wege, es zu verwenden. Und die nennen das Ganze Mandantenentwicklungsoptionen, das heißt MEO 1 und 2. Und der ITZ-Bund wollte den Erstkontakt mit einem Open-Source-Projekt einmal aufnehmen. Wahrscheinlich, weil beim Government Site Builder in der Version 10 das ganze Open-Source-Thema also nicht gescheitert ist, aber nicht funktioniert hat. Denn man hatte zwar Open-Source-Code unter dem GSB 10, aber keine Community dahinter. Gut, dass ich da bin, denn soweit ich mitbekommen habe, ihr wart auf der Turbo 3 Conference am Community Day.
Diese Revision von Working Draft wird euch nicht wirklich präsentiert vom State of the Browser 2026, aber wir weisen euch an dieser Stelle trotzdem mal drauf hin. State of the Browser ist eine Non-Profit-Community-Konferenz und es gibt noch Remote-Tickets. Die sind ohnehin schon billig, aber mit unserem Rabattcode rutscht das Ganze wirklich in den Bereich des Absurden. Das heißt, wenn ihr am Samstag, dem 28. Februar, nichts Dringendes vorhabt, dann schaut in die Shownotes zu dieser Revision, da gibt's alle Links und den Rabattcode, mit dem das Ganze wirklich zu einer Warum-Nicht-Frage wird. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft zur Revision 701. Wir sind heute zu dritt. Dabei ist der Shep. Hallo Shep.
Hallo Hans.
Genau, ich bin der Hans und wir haben einen tollen Gast, Daniel V. Hallo, grüß dich. Schön, dass du dabei bist, Daniel V. von der Typo 3 GmbH. Und wir wollen hier gerne eine kleine Nachfolgeepisode oder sozusagen die Fortsetzung der Episode zum Thema GSB machen. Cool, dass du dabei bist. Hallo.
Hi Shep, hi Hans, grüß euch beide.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Genau, vielleicht nochmal zur Rekapitulation. Was haben wir eigentlich gemacht? Wir hatten ja vor, ich glaube, 3 Revisionen war es, uns ein Stück weit, gerade ich mich ein Stück weit aufgeregt darüber, was denn eigentlich die Situation so beim GSB ist, dem Government Site Builder, weil wir irgendwie Schwierigkeiten hatten, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu finden. Und als Reaktion darauf, Daniel, hast du dich ja auch bei uns gemeldet. Das finde ich mega cool. Also jetzt haben wir hier richtig sozusagen die Top-Personen als Ansprechpartner im Typo-3-Kontext direkt am Start. Und wir können uns mal drüber unterhalten, was ist eigentlich der GSB? Wo stehen wir da Open-Source-technisch? Was haben wir vielleicht versäumt, was es schon an Links gibt? Und unseren Hörerinnen und Hörern dann auch mal ein bisschen diese Welt noch ein bisschen näher zu bringen. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch noch mal ein paar Worte zu dir selbst. Wie kommt es eigentlich, dass du bei der Typo 3 Association, ja, nicht nur Association wahrscheinlich, sondern gerade auch der Typo 3 GmbH da ja als CEO am Start bist? Du hast ja auch eine eigene Firma, glaube ich, ne? Vielleicht kannst du das uns noch mal ein bisschen erzählen.
Genau. Also erstmal danke dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Das war ja ein lustiger Einstieg über LinkedIn, weil gerade eben beim GSB sehr viel Verwirrung auf eine Art und Weise herrscht.
Ja.
Deswegen gut, dass ich da bin, denn soweit ich mitbekommen habe, ihr wart auf der Typo 3 Conference am Community Day und genau. Dann wahrscheinlich nicht mehr da. Und ausgerechnet am zweiten Tag hatten wir dann das erste Mal offizielle Vertreter auch vom ITZ-Bund da. Dann war auch der Messestand besetzt und ich habe auch da eine Panel-Diskussion moderiert und davor eine kleine Präsentation gehalten, wo eigentlich die meisten generellen Fragen beantwortet wurden. Davor aber ganz kurz zu mir. Also ich bin, ich glaube, in dem Call bin ich schon wieder derjenige mit dem grausten Bart. Und ich bin im Endeffekt schon lange in diesem ganzen süßen Webgeschäft. Seit 2000 glatt, also jetzt dann 26 Jahre. Und habe im Endeffekt mit einer klassischen Webagentur angefangen. Also ich habe die gleichen Dinge gemacht, die jeder mal macht. Ein eigenes CMS programmiert, daran kläglich gescheitert. Ja, klar, wäre jetzt nicht. Und auf der Basis dann natürlich Typo 3 gefunden und irgendwann auch einfach entschieden, ich bleib genau bei diesem System. Denn immer, wenn ich was anderes ausprobiert hatte, auch selbst wenn WordPress schneller ging, Joomla mal probiert, am Ende wurde es für die komplexen Lösungen Typo 3. Die Firma, die ich gegründet habe, die gibt's immer noch. Ich bin da im Moment aber nur Gesellschafter und krieg ab und zu mal ein süßes Update. Das bedeutet, meine Firma ist eigentlich Typo 3 Partner und auf eine Art und Weise, quasi Kunde von mir jetzt. Und wie ich zu Typo 3 gekommen bin, war auch eine witzige Geschichte. Ich dachte eigentlich, ich arbeite irgendwann ein bisschen weniger. Dann wurde ich einmal gefragt, ob ich mit ins Business Control Committee von der Typo 3 Association gehe. Das habe ich dann einfach bejaht, wurde gewählt, habe 1 oder 2 Jahre im Business Control Committee gemacht. Und dann sollte es einen Managementwechsel bei der GmbH geben, denn wir waren sehr, sehr entwicklerlastig aufgestellt. Und es ging dann mehr darum, Partnerbildung, Marketing, also im Endeffekt eine komplette Neuausrichtung. Und diese Suche hat sich als relativ schwer herausgestellt, denn kann man sich in Open Source ja relativ gut vorstellen. Du kriegst natürlich Menschen, die den Job haben wollen, aber du bekommst selten jemanden, der gut vernetzt ist, irgendwie von allem ein bisschen kann. Und als die Suche nicht so richtig voranschritt, habe ich dann aus dem Business Control Committee raus gesagt, also wenn ihr niemanden findet, dann kann ich es ja mal machen. Und das war als Interimsphase geplant. Ich glaube, wir hatten 3 Monate avisiert. Und dann habe ich in den 3 Monaten angefangen aufzuräumen und irgendwann gesagt, Leute, wenn wir das wirklich umdrehen wollen, dann müssen wir leider konsequenter sein. Und ich glaube, nach einem Jahr hat man sich dann entschieden, dass ich das mal für 4 Jahre mache. Das heißt, ich bin jetzt quasi mitten in meiner Amtszeit und würde wahrscheinlich jetzt gerade eben noch gerne die Arbeit zu Ende bringen. Und es kam auch gerade eben rechtzeitig, denn der Government Site Builder war mit einer der ersten Sachen, die bei mir auf dem Tisch gelandet ist, Anfang 2023.
Cool. Ja, vielen Dank für den Wrap-up. Wie kam es denn dazu, dass der Government Site Builder auf deinem Tisch gelandet ist, so als erstes Thema?
Im Grunde genommen, wie man sich das wahrscheinlich bei einer Regierung auch vorstellt. Wir hatten ein klassisches Typ-und-Reihe-Camp, davon gibt es ja ein paar im Jahr, also so klassische User-War-Camps, wo sich, ich sag mal, zwischen 100 und 250 Leuten sammeln. Und vor dem ersten Barcamp in 2023 wurde ich vom ITZ-Bund relativ vertraulich angeschrieben und da wurde mir gesagt, wir sollten uns mal unterhalten, denn wir haben da etwas vor. Und das erste Meeting war dann auch, genauso wie man sich's vorstellt, geschlossener Raum, offizielle Teilnehmerliste und eigentlich ein erstes Beschnuppern, denn der ITZ-Bund wollte den Erstkontakt mit einem Open-Source-Projekt einmal aufnehmen. Wahrscheinlich, weil beim Government Site Builder in der Version 10 das ganze Open-Source-Thema, also nicht gescheitert ist, aber nicht funktioniert hat, denn man hatte zwar Open Source Code unter dem GSB 10, aber keine Community dahinter. Und das war so der Erstkontakt auf einem fremden Planeten quasi. Mittlerweile ist es ganz normal, dass jemand vom ITZ-Bund bei uns bei einem Typ 3 Camp dabei ist oder auf den Developer Days oder auf den Veranstaltungen. Aber das war wirklich, wie man es kennt, geschlossener Raum, erstmal hinsetzen und beschnuppern.
Ja. Okay, das erklärt auch, warum die, weil wir haben ja auch festgestellt, dass es einen Versionssprung gibt, so aller Windows oder weiß nicht PHP-Versionen, wo ja einfach irgendwie eine Version ausgelassen wird, aber das war gar nicht so. Also es gab eine Version 10, die war als Open Source konzipiert, aber eben ein reines Projekt des ITZ-Bund und dadurch hat das irgendwie keinen Uptake außerhalb erfahren wahrscheinlich. Mhm. Und
genau.
Okay.
Also wir können auch, wenn ihr wollt, dann bringe ich mal jeden Hörer und euch selbst auch ein bisschen durch diese GSB-Historie und ich versuche es auch ganz, ganz kurz zu machen.
Ja, gerne.
Denn es ist ja eigentlich eine Geschichte, die 2003 begann. Denn 2003, da gab es die ersten Schritte vom Bundesverwaltungsamt. Also interessanterweise glaube ich auch jetzt das Amt, unter dem der ITZ-Bund auch wieder hängt. Und damals gab es im Endeffekt eine Initiative, um CMS-Basiskomponenten zu entwickeln. Das war 2003. Das heißt, die Bundesstelle für Informationstechnik hat es dann übernommen und hat nach dem ganzen Consulting-Thema angefangen, alles auch im eigenen Rechenzentrum zum Hosten. Und das lief damals schon alles immer mit der Materna. Und das war im Endeffekt die erste GSB-Variante und das heißt, die ist seit 2005, 2006 wirklich offiziell und ging dann 2016 ins ITZ-Bund über. Und dann haben wir die Version GSB 7 irgendwann gehabt. Der GSB 7 ist auch der, der aktuell noch läuft. Das heißt, der hat End of Life 2028. Das ist im Endeffekt proprietär und bei Materna. Und der GSB 10, der quasi die Vorversion von unserem GSB 11 auf Typo3-Basis ist, der sollte Open-Source-Komponenten enthalten und war allerdings auf Java gebaut. Und der kam 2008 raus und hat witzigerweise Ende 2025 wirklich End of Life. Das heißt, der wurde nie richtig adaptiert und hat auch keine Community gehabt, die das getragen hat. Und dann kam im Endeffekt, das müsste 2022 gewesen sein, gab es im Endeffekt ein Assessment, wo man sich auch mal die großen CMS-Systeme angesehen hat. Und ich vermute, am Ende gab es so, geht der Zeiger entweder auf Drupal oder auf Typo 3, denn die beiden sind eigentlich groß und in dem Level eigentlich anwendbar. Und ich vermute, Typo 3 war ein bisschen mehr Feature-Complete vom Core. Ja, und da sind wir jetzt.
Ja, das ist spannend, also diese Historie auch zu verstehen und ich finde es auch mega cool, das habe ich ja in der ersten Sendung auch gesagt, dass es überhaupt das Bestreben gibt, halt auf Open Source aufzubauen und zu sagen, okay, das ist unsere Basis. Jetzt haben wir uns, also der Shep und ich haben uns ja in der Sendung hingesetzt, haben versucht dann mal irgendwie so ein bisschen zu recherchieren, wie kommt man eigentlich an diesen Core daran, was ist eigentlich diese Open-Source-Basis? Und wir haben erstmal nichts gefunden. Ne? Also es ist nicht so, dass wir gar nicht gesucht hätten. Wir haben Seiten mit 404 gefunden, das war nicht ideal so. Vielleicht waren das technische Fehler. Du hast ja im Nachgang dann auf LinkedIn auch uns die Links mal zukommen lassen, auch noch andere Leute. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kannst du aber mal den Zusammenhang erklären, so was sind diese unterschiedlichen Projekte im Open-Source-Bereich, die es gibt, und wie kommt man eigentlich an die ran?
Also die unterschiedlichen Projekte im Open-Source-Bereich, ich lass mich mal aufs CMS beschränken, also sprich Typo 3. Den Typo 3 Core bekommst du im Endeffekt relativ einfach zum Download über die typo3.com.org, GitHub. Also wir haben mehrere Repositories, unter denen du es eigentlich runterladen kannst. Und die Typo 3 Extensions dazu findest du bei uns im Typo 3 Extension Repository. Das nennen wir dann TER.
Klar.
Also relativ simpel.
Den Typo 3 GSB.
Core. Genau. Und beim GSB wären wir jetzt komplett bei opencode.de. Ich weiß, wo ihr nachgesehen habt. Ihr habt, glaube ich, auf der Produkt.gsb.de oder sowas nachgeschaut. Das ist eine EDZ-Bund-Domain. Die müsste ich mal ganz kurz raussuchen. Die verlinken wir bestimmt dann in den Shownotes, weil das ist eine Menge an Links, die es gibt. Und da hat der EDZ-Bund angefangen, eine Produktseite aufzubauen. Da wurde wahrscheinlich auch der 404-Fehler generiert. Das heißt, ihr habt da auf den Link geklickt, der sollte wahrscheinlich zu opencode.de führen. Genau. Und der geht nicht. Ich vermute mal, das liegt daran, dass der ITZ-Bund das erste Mal eine Produktseite für dieses Thema richtig aufbaut. Und wenn alles gut läuft, würde ich auch sagen, da unterstützt mich den ITZ-Bund auch noch, dann stimmen auch die Links. Aber auf opencode.de findet ihr im Endeffekt das Repository für die Distribution und mittlerweile auch das Repository fürs Frontend, denn am Anfang gab es den GSB im Kern nur als CMS ohne Frontend-Ausgabe. Das hat am Anfang auch ein bisschen zur Verwirrung geführt, war aber durchaus begründet, denn dieses offizielle Bundesfrontend darf man nicht richtig allen zur Verfügung stellen. Und jetzt gibt es davon quasi eine öffentlich freigegebene Variante, die schicke ich euch dann später auch. Und die beiden zusammen kriegen eigentlich eine komplette GSB-Installation hin, Backend, Frontend, wie man sich das eigentlich wünscht.
Okay, super. Ja, das genau. Schick uns gerne mal die Links zu, die verlinken wir auch. Da gab es ja auch Rückfragen teilweise in den Kommentaren, weil genau das war halt schwierig auch für uns zugänglich. Ne, so Anmeldung bei Open Source, Open Code sollte man irgendwie erstmal durchlaufen und dann steht auf der Webseite, auf dieser Produktwebseite halt nur zugänglich für oder nicht nur zugänglich, aber für Städte, Bund und Gemeinden, wie auch immer. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, haben wir aber in der Sendung erwähnt. Genau, und das ist ja auch gut, dass sich das weiterentwickelt. Ne? Du sagtest ja auch, dass es halt jetzt diese längere Historie gibt. Am Anfang war es ja auch vielleicht noch ein Stück weit schwieriger, da direkt miteinander zu kommunizieren, ne? Geschlossener Raum etc. Mhm. Wie empfindest du das aktuell? Also wenn es da um die Weiterentwicklung auch des GSB geht, seid ihr da jetzt als Typo 3 Association mit involviert? Sind da Open Source Engineers mit involviert? Wie läuft das ab?
Teils, teils. Ich würde mal sagen, jeder, der im Moment daran arbeitet, ist auf eine Art und Weise auch Teil des Typo 3 Projekts. Als Association an sich haben wir aber nichts anderes zu tun, als Brücken zu bauen. Das heißt, die Typo 3 Association weiß, dass alles passiert. Die Typo 3 GmbH ist ab und zu Ansprechpartner, wenn es um organisatorisches und die Koordination geht. Wir sind aber bei eigentlich allem außen vor, dass wir unsere Neutralität waren. Das heißt, als die Ausschreibungen damals rauskamen, haben wir natürlich bestimmte Bietergemeinschaften, die aus Typo 3 Partnern bestehen, offiziell unterstützt und gesagt, okay, wenn ihr etwas braucht, die bekommen natürlich einen engeren Support, aber wir haben uns niemals auf ein Los mitbeworben. Das würde uns die Neutralität nehmen und dann wären wir auf einmal irgendwie wirtschaftlich berechtigter und mit einem wirtschaftlichen Interesse drin. Das haben wir versucht zu vermeiden. Und das ergibt auch eine schöne, einzigartige Konstellation, dass wenn irgendeine Frage besteht beim EDZ-Bund, mich auch mal jemand anrufen kann oder wir uns einfach ganz normal treffen können, ohne dass es irgendwie einen Fadenbeigeschmack hat. Aber wir bekommen natürlich einfach durch die engen Beziehungen relativ viel mit, was läuft. Im Moment ist es allerdings ich kriege im Moment etwas weniger mit. Es liegt aber schlicht und einfach daran, dass diese Lose ja relativ lang mit der Vergabe gebraucht haben und wir, ich glaube, so knappe 2-3 Monate Haushaltsstopp mal hatten während der Vergabe. Das merkt man heute auch noch. Vor allem, weil Digitalisierung natürlich gerade ein Hauptthema ist, vielleicht auch Zuordnung. Das ganze CMS-Thema ist ein Service in der Dienstekonsolidierung. Das heißt, das ist eigentlich eine Verwaltungsaufgabe, die wir eigentlich jedem Bürger schulden, die wir uns als Bürger definitiv auch wünschen. Und Digitalisierung ist natürlich wieder was ganz anderes. Das ist ein bisschen prestigeträchtiger. Da wird dann viel über die Wallet geredet und über Glasfaser, was vielleicht auch keine Digitalisierung mehr sein sollte. Aber das heißt, diese Zuordnung der Themen ist relativ schwierig. Und ich glaube, CMS und Webseiten anbieten ist so ein, also ich mag das Thema, weil es meins ist. Aber es ist natürlich jetzt nicht mehr sexy, weil das ist ein gelöstes Problem, das getan werden muss. Und bis sich da die Wogen geglättet haben, bis alles einfach in den richtigen Bahnen läuft, das dauert noch ein bisschen.
Ja. Vielleicht nochmal abschließend auch dieses Open Source Thema nochmal anzusprechen. Also genau, es gibt jetzt die verschiedenen Projekte, wir werden die verlinken. Frontend gibt's jetzt auch, mega cool. Das war nämlich noch auch eine Fragestellung, die wir da noch hatten in der letzten Sendung, wo wir gesehen haben, okay, es gibt verschiedene konkurrierende, ich nenne es jetzt mal Frontend-Implementierungen, vielleicht auch Style Guides oder ähnliches, wo man sich dann entscheiden wollte, welche man dann am Ende auch nimmt. Cool, dass es da jetzt was gibt und super, dass man da drauf zugreifen kann. Wenn man das jetzt einsetzen wollen würde, wo würde man starten? Wie würde man starten?
Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wer du bist. Da wird es jetzt vielleicht wieder ganz kurz kompliziert, aber das ist wieder öffentliche Verwaltung. Auf Bundesebene hast du im Endeffekt mehrere Chancen, das Ganze einzusetzen. Das heißt, der ITZ-Bund bietet eigentlich zwei Distributionen an oder zwei Wege, es zu verwenden. Und die nennen das Ganze Mandantenentwicklungsoptionen, das heißt MEO 1 und 2. Also ja, es gibt für alles einen Namen. Und die MEO 1 ist im Grunde genommen, ich glaube, Hosting beim, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, das müsste Hosting beim ITZ-Bund sein. Das heißt, alles, was du laufen lässt, ist wirklich im Rechenzentrum vom ITZ-Bund. Und wie der Name schon sagt, kannst du das eigentlich nur als Bundesbehörde machen. Das heißt, wenn wir wieder im Föderalismus sind oder auf Städten und Gemeinden, bist du damit eigentlich raus. Es gibt aber auch Bundesbehörden, die die Mandantenentwicklungsoption 2 nehmen. Das ist dann quasi kein Hosting im ITZ-Bund. Du musst sehr viele Reviews und Proofs und Tests eigentlich selber machen und kannst es allerdings dann hosten, wo du möchtest. Das heißt, je nachdem, bei wem du als Behörde das Ganze bestellst, hast du da schon zwei unterschiedliche Wege. Musst im Endeffekt auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Das ist aber schon wieder so ein, wie soll ich mal das sagen? Lieb gemeint ist es immer Behördengeschichte und je nachdem, wie viel Ego deine Behörde hat, machst du es selbst oder lässt es machen. Der Wunsch ist aber eigentlich Standardisierung in der Mandantenentwicklungsoption 1, weil es einfach im ITZ-Bund ist und alles, was da an Anforderungen quasi reinläuft, auch wieder allen zur Verfügung steht. Und es ist natürlich
ist ein bisschen wahrscheinlich effizienter. So eine Tür, die offen gelassen wird, einfach um erstmal so den Weg dafür zu ebnen, ne, damit man nicht auch noch dieses, sagen wir mal, dieses Ego überwinden muss. Das kennt man ja auch, ist ja auch in Firmen so in größeren und ne, das irgendwelche Abteilungen dann sich nicht über den gleichen Kamm scheren lassen möchten aus Gründen.
Ja, genau. Oder wenn sind wir mal kurz im Föderalismus, einfach nur die Bund-ID zu nutzen, wäre schon immer das effizienteste gewesen, aber natürlich gab es auch die Bayern-ID, weil dann irgendwie jeder was Eigenes machen muss. Effizienter wäre natürlich, wenn man versucht, die Pareto-Prinzipien zu haben mit die 80% Anforderungen, die alle brauchen. Die machst du zentral und dann versuchst du eine Customization-Ebene oben drüber anzulegen. Ja. Und das kriegt man mit den zwei Optionen ganz gut hin. Und jetzt gäbe es noch die Variante 3 und das quasi mach's selbst. Lad dir komplettes Repository runter, mach dein eigenes Frontend, verwende es, wie du möchtest. Und damit sollte man eigentlich als Distribution für die, sagen wir, für den gesamten öffentlichen Bereich schon relativ gut abgedeckt sein. Das heißt, eine Adaptionsfähigkeit auf Länderebene oder auf Städteebene sollte möglich sein. Selbst für andere Länder sollte es möglich sein, also andere Staaten. Ist jetzt natürlich immer die Frage, was sich durchsetzt, denn da wird natürlich, ihr habt es, glaube ich, in eurem Podcast auch angesprochen, da wird ja relativ viel Geld drauf geworfen. Und relativ viel Geld ist natürlich nur sinnvoll, wenn der Standard sich auch durchsetzt und dann adaptiert wird und wenn die Anforderungen wieder einen Rückfluss generieren, die Anforderungen auch im Endeffekt gut beschrieben sind und dann auch ins System kommen. Ja. Also im Grunde genommen sollte da die Entwicklungsgeschwindigkeit Individuallösungen überholen.
Ja, ja klar, sowas muss ja sozusagen das Top-Goal sein, ne? Wenn man so sagt, okay, wir legen uns fest auf eine Softwarelösung, Pareto-Prinzip, 80% erfüllt diese Softwarelösung, nimm die doch und dann hast du schon mal alles Mögliche, was du brauchst. Ich denke jetzt gerade, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, wenn die kleine, also weiß ich nicht, ich komme aus einer kleinen Stadt, Solms in Hessen, wenn die ihre Website irgendwie neu machen wollen, kann man das verwenden. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Ich wollte aber ein Wort noch zu diesem Thema Geldscheffel. Ne? Ich habe es ja mehrfach auch gesagt. So meine Sicht der Dinge ist, bei so einem großen Projekt gibt's ja auch, sag ich mal, Beträge, die da fließen, um die Implementierung des GSBs an sich erstmal zu ermöglichen und dann aber auch eine Implementierung der Webseiten. Wir haben die Bundespolizei genannt, wir haben Schleswig-Holstein genannt, etc. Ja, Webseiten, die es ja alle gibt, die alle einen Umsatz haben. Und sag mal, du hast ja auch gesagt, so das bisschen populistische, in Anführungsstrichen, Millionen scheffeln, ist das so das richtige Wort? Wie stehst du dazu? Also da wird doch Geld verdient, oder? Sage ich jetzt mal provokant.
Ja, jein. Also ich hoffe, dass Geld verdient wird. Ich habe natürlich den kompletten Ausschreibungsprozess auch mitbekommen. Den habe ich auch sehr, sehr ironisch durch meine Grundpräsentation auf der Turbo3-Conference geschleppt. Denn der hat sehr lange gedauert. Denn der gute deutsche Ausschreibungsprozess, der ist nicht in 2 Monaten vorbei und entschieden. Der dauert im Grunde genommen länger. Ich glaube, die Realität sieht im Moment so aus, dass natürlich sehr viele Agenturen eigentlich in dieser Zeit viele Hoffnungen auf das ganze Produkt gesetzt haben. Dementsprechend auch sehr, sehr viele Entwickler dafür aufgebaut und zertifiziert haben. Das haben wir auch selbst gesehen. Das heißt, wir verwalten ja die kompletten Typo-3-Zertifizierungen und machen die auch. Da hat man schon gemerkt, als die Ausschreibung rauskam, da gab's einen regen Zulauf, würde ich sagen. Mit einem langen Ausschreibungsprozess würde ich aber behaupten, geht da ein bisschen die Euphorie flöten und du hast natürlich Ressourcen vorgehalten, die du am Ende auch irgendwie auslasten musst. Und ich sag's mal so, in der öffentlichen Hand, zumindest bei den Ausschreibungen, die ich jetzt kenne, in der Webentwicklung, sind die Tagessätze jetzt nicht so spannend, dass sich da irgendjemand eine goldene Nase mit verdient. Das ist natürlich, die Betriebe bleiben am Laufen. Ich hoffe, sie haben auch eine gesunde Marge. Und das haben wir in den letzten Jahren auch wirklich in den Keller gehen sehen, in den öffentlichen Ausschreibungen. Und ich sag mal, es ist ein normales Geschäft. Es ist nicht das absurde Geschäft. Man sagt ja auch immer liebevoll, wenn du eine neue Regierung hast, beginnt irgendwie die Beratersaison. Das heißt, jede neue Regierung macht erstmal Beratungsaufträge. Ich vermute, da sind die Gewinnspannen leicht größer. Und
ja.
Im richtigen Agenturgeschäft, muss ich eine Lanze für die Agenturen brechen, kommt nicht so viel an, wie ankommen sollte, denn das würde die Betriebe auch resilienter machen. Also die goldenen Zeiten der Agenturen sind meiner Meinung nach rum. Zum Thema Budget aber, das muss ich auch noch sagen, ihr kennt die Zahlen ja ungefähr, die sind ja nur theoretisch. Das muss ja auch noch abgerufen werden. Wir sind aber mit der deutschen Lösung rein vom Eurobetrag her unter dem, was die Schweiz proprietär vergeben hat. Also da gab es eine Ausschreibung, die ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her. Das waren in Schweizer Franken deutlich mehr, als wir in Deutschland für die Gesamtlösung ausgeben. Und da merkt man schon, der Effizienzgedanke ist deutlich höher.
Ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Wie sind denn die Zahlen für Deutschland?
Also die Entwicklung, der Rahmenvertrag oder das Los 1 von der Ausschreibung, das waren... Habe ich alles da? Also das waren ungefähr zwischen 26 und 27 Millionen Euro auf mehrere Jahre. Also das ist quasi die Kernentwicklung des Produktes. Weiterentwicklung, Vermarktung, geht mal davon aus, dass es so 4, 5 Jahre halten muss, so ein Budget. Und das ist auch wieder nicht gewährleistet, dass das den Zuschlag erhält, sondern das muss abgerufen werden. Und da gibt's die Bietergemeinschaft, die das gewonnen hat, das sind auch sehr viele vernünftige Typo-3-Agenturen, die alle irgendwo im Ökosystem seit Jahren bewährt sind und auch wirklich eine lange und große Reputation haben. Das geht nicht an einen großen Player, sondern es geht quasi an mehrere. Über das Los bin ich sehr happy aus Open-Source-Sicht. Dann
vielleicht ganz kurz dazu, dieses Los 1, das ist das, wo Materna auch in der Federführung ist. Ist das korrekt?
Tatsächlich nicht.
Okay.
Also Los 1 ist, also ich werde jetzt auch keine Firmennamen sagen, ist im Endeffekt sehr viele wirklich bekannte Turbo3-Agenturen, also wirklich gesunder deutscher Mittelstand, würde ich sogar sagen.
Ja.
Dann haben wir Los 2. Das ist ein Mix aus gesundem deutschem Mittelstand und ein bisschen größer. Das Los 2 quasi war nur fürs Deployment, Containerisierung, Hosting, diese ganzen Themen.
Ja.
Das war rein von der Vergabehöhe bei 8 Millionen Euro. Aber auch da, ich glaube, da wurde gar nicht so viel benötigt, denn das lief, glaube ich, relativ entspannt durch und Container Deployment ist jetzt nicht mehr zwingend Rocket Science. Also ich glaube, da gab es nicht so viel, was abgerufen wurde. Und das Los 3, was das größte Los von allen ist, das liegt ganz knapp über 73 Millionen Euro, theoretisch. Das ist im Endeffekt ein Vergabetopf, den das deutlich größte Konsortium hat. Da sind sehr, sehr viele Agenturen drin und die sind wirklich über die komplette Republik verteilt. Und die stehen jetzt quasi zur Verfügung, um den Bundesbehörden, wenn sie wollen, ein Angebot zu machen. Du kannst aber als Bundesbehörde natürlich auch separaten Auftrag vergeben und sagen, ich nehme den GSB, aber ich möchte selbst vergeben. Also du musst nicht zwingend das ITZ-Bund-Angebot annehmen.
Okay. Ja, also wir sehen aber schon hohe Beträge, ne, die da insgesamt doch über Jahre dann jetzt auch in das System fließen und in die Umsetzung. Das ist ja mega gut auch, ne, auch für diese Agenturen. Du hast ja eben schon angesprochen, es gibt halt auch die Möglichkeit, das nochmal anderweitig zu vergeben. Ich glaube, das ist halt auch dann so irgendwo eine Chance für neue Agenturen halt auch reinzukommen, kam ja in den Kommentaren unter meinem LinkedIn-Post auch auf, dass es halt schwierig ist, für Newcomer reinzukommen. Du hast jetzt ein paar Punkte genannt. ne, auch zu sagen, okay, gibt die Zertifizierung, man muss natürlich networken und sozusagen, das sind ja die typischen Punkte, die man immer auch in der freien Wirtschaft berücksichtigen muss. Ne? Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Um jetzt aber diesen Kreis wieder zu schließen, was ich vorhin aufgemacht habe, also wenn jetzt beispielsweise die Stadt Solms auf mich oder irgendwen Freelancer, kleine Agentur oder ähnliches zukommt, kann man jetzt sagen, okay, ich gucke mir diese Open-Source-Projekte an, ich kann die selbst hosten unter gewissen Umständen und kann aber dieses Produkt verwenden, um es dann für die Stadt mit, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Einwohnerinnen zu verwenden, ja.
Genau. Also das ist tatsächlich auch der Aufruf, den ich im Moment immer mache. Man kommt natürlich in diese Bundesaufträge, das ist für die meisten Agenturen einfach nicht attraktiv, muss ich auch ehrlich zugeben. Da sind die großen Player am Markt, das heißt auch da gibt es große Softwareentwickler, die sich im Endeffekt auf die Implementierung von diesen vom GSB spezialisieren. Ob die gut für Open Source sind, weiß ich nicht, weil viele von denen sind halt in keiner Open Source Struktur vertreten. Die sind nicht in der Turbo 3 Association, die haben keine Zertifizierung. Die verkaufen einfach nur gerne, was ihnen hilft, und die nehmen natürlich gerne diese kostenlose Distribution an, um dann darauf was anzubieten. Da gibt's auch einige, die haben White Paper veröffentlicht, bevor der GSB überhaupt raus war. Das ist immer sehr interessant zu sehen, wie die Beratungs- und Verkaufsschiene da eigentlich sofort losgeht und anläuft. Als Stadt würde ich aber tatsächlich sagen, man sucht sich eine Typo-3-Agentur oder eine Werbeagentur, die schon eine Reputation dafür hat, nimmt den GSB, selbst wenn der am Anfang nicht den vollen Funktionsumfang hat, den man sich wünscht, und setzt auf den. In dem Moment, wo man drauf gesetzt hat, kann man mit jedem Release einfach die Upgrades nachziehen, kriegt die Features auch alle immer mit. Und dann muss deine Agentur im Endeffekt Schulungen machen, natürlich das Produkt verstehen, vielleicht noch das Frontend anpassen. Macht aber nicht alles von neu. Das ist aber ein Lerneffekt auch für Städte, denn ich komme auch aus einer kleinen Stadt. Und in der Stadt wurde schon sehr viel Geld für Webseiten ausgegeben. In meinen Augen wahrscheinlich sogar ineffizient. Also das ist ein... Man tut vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man sagt, man nimmt jemanden, der neutral ist dazu. Also wir haben auch im Turbo3-Umfeld Consultants oder auch Agentur, die machen nichts anderes als Konzeption und Beratung und sind natürlich ein bisschen so ein System of Checks and Balances, weil du dir vielleicht die 30% sparst, die du im Haushalt lieber in die Straße oder in die Kita investieren solltest.
Ja, genau. Das ist ja die Website, die muss halt da sein, ne? Das ist halt Commodity. Du musst es irgendwie halt schnell an den Start bringen. Aber genau wie du sagst, eigentlich ein gelöstes Problem. Und dann ist ja auch die Frage, braucht halt die Stadt immer genau ihre eigenen Funktionen und ihre 20% on top, was der GSB vielleicht nicht bietet, ja. Oder kann man sagen, okay, das sind halt Features, die schreiben wir mal auf die To-Do-Liste für später und wir verwenden ein kleineres Budget, um unsere Webseite an den Start zu bekommen, haben eine super Lösung, ja, die Upgrades bekommen wird. So, und dann gucken wir, wo wir damit hinkommen und verwenden die 100.000, die wir dann da sparen für die Individualentwicklung, eher für die von dir genannten Punkte, die halt viel wichtiger sind, als dass halt alles rund um die Website genauso ist, wie man sich das vielleicht in den Kommunen dann perfekt vorstellt. Ne?
Absolut.
Halt wahrscheinlich auch immer eine Ego-Frage, ne? Wie viel will man da als, ja gut, in die Diskussion wollen wir vielleicht nicht rein.
Wenn wir noch 2-3 Stunden hätten, wir könnten uns natürlich darüber unterhalten, dass in der öffentlichen Verwaltung und in jeder Struktur natürlich das Pavlovsche Prinzip gilt. Das heißt, Arbeit dehnt sich immer so weit aus, wie Raum zur Verfügung steht. Das macht die öffentliche Verwaltung schon gern. Und wenn wir jetzt sagen, Website als Commodity, da hast du vollkommen recht. Eigentlich musst du nur reingehen, deine Kommunikationsaufgaben lösen, deine Informationspflichten erfüllen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du dich auch wieder ausloggen. Das bedeutet, du interessierst dich dafür, was musst du tun und was solltest du vielleicht auch lassen. Und manchmal ist es halt auch dieses, da muss man halt noch irgendwas ganz Besonderes machen. Also
das klassische deutsche Goldplating.
Ja, und ich denke natürlich so an Städte wie, also ich sitze gerade in Düsseldorf. Düsseldorf ist schon eine Stadt, die will schon ganz toll sein. Da gibt's ein paar mehr. Hamburg möchte das auch, München bestimmt auch. Mhm. Aber eigentlich, in Hamburg wäre dieses Jahr ein besserer Winterdienst vielleicht gut gewesen. In München sind bestimmt auch ein paar Sachen gut. Da könnte man ein bisschen mehr Fokus drauf legen, aber jeder muss natürlich sein eigenes Messingschild an der Tür haben, das schick ist.
Ja. Ja, was mir da einfällt, ich vor vielleicht einem Jahr oder so ist im Podcast Lage der Nation wieder ein Special rausgekommen. Das machen die ja immer ab und an mal. Und da ging es tatsächlich um die Digitalisierung der Verwaltung. Das war sehr interessant. Also würde ich auch allen Hörenden mal nahelegen, da reinzuhören. Das war super spannend und ich glaube, das ist einfach deswegen so ein Fass ohne Boden, weil natürlich, weil es einfach an Standards und Gemeinsamkeit fehlt bei vielen, und das, da macht der GSB natürlich dann den ersten Schritt, und hinten dran hängt aber dann jeweils die Individuallösung der Kommune oder des Landes, und das muss wahrscheinlich alles irgendwie den Weg in eine Anbindung an das System finden, früher oder später, je nachdem, damit man einfach diese digitalen Prozesse auch durchreichen kann, die halt oftmals momentan ja nur Fassaden sind, wo dann am Ende in der Verwaltung wirklich auch ein PDF ausgedruckt wird und dann da wieder den analogen Weg geht, obwohl man als Bürger denkt, dass es halt gerade, dass alles digitalisiert ist. Aber das ist halt nicht so, ne? Also ich würde mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass der GSB momentan eben von seiner technischen Struktur auf die Bedürfnisse des Bunds optimiert ist und mutmaßlich dann die Weiterentwicklung immer mehr Player mit einbezieht und ihre Bedürfnisse.
Mhm. Wobei, auch da, der Grund-GSB, wie jetzt ist eine schöne Konfiguration, wo du die CMS-Funktion nutzen kannst, und du hast natürlich das Vertrauen, dass es einen Träger dahinter gibt, der sich das auch leisten kann. Denn nicht wenige Projekte, sage ich mal, sind sehr euphorisch gestartet und sind am Ende irgendwo versandet, weil Maintenance nicht gestimmt hat und. Das sehe ich beim GSB jetzt nicht. Deswegen würde ich auch, ich sag mal, den meisten Städten auch tatsächlich empfehlen, setzt da drauf. Ihr braucht diese ganzen Bundesdienste, die da hinten dranhängen, die braucht ihr gar nicht. Das heißt, die CMS-Komponenten sind wirklich universell einsetzbar. Und wenn sich da, ich sag mal, Standards in der öffentlichen Verwaltung etablieren mit, ich muss, wie heißt so schön, diese Basisdienste, wie Fachverfahren oder sowas abbilden, da gibt es dann bestimmt irgendwann eine sinnvolle Schnittstelle, da gibt es einen bestimmten Server dafür, dann kannst du die ganzen Anbieter dafür auch integrieren. Das macht das Leben schon einfacher. Und was ganz gut war zu diesem Thema öffentliche Verwaltung, ein kleiner Seitenausflug, geht mal auf eine Digitalisierungsmesse für die öffentliche Verwaltung. Was da an Scannern noch angeboten wird, das ist ein ganz großer Teil unserer Digitalisierung, weil es sehr viele Dokumente gibt, die immer noch gescannt werden müssen. Und was zum Softwareentwickeln noch spannend ist, und das müssen vor allem Agenturen auch gehört haben, genauso wie Behörden, dieses Not-Invented-Here-Syndrom haben wir halt überall. Das heißt, der GSB steht eigentlich jetzt gerade eben im Feuer, weil jeder schaut ihn sich an und nicht wenige Entwickler schauen drauf und sagen in der ersten Version, ja, das können wir aber auch, das ist uns klar. Es ist, also PHP können viele Menschen auf dieser Welt. Die Frage ist, ob du es machst und ob du im Endeffekt die technische Last am Ende tragen kannst und möchtest, dass das bei dir in der Verantwortung liegt. Und da wird der GSB über kurz oder lang alles, was in der Agentur oder in der Stadt entwickelt ist, einfach überholen. Deswegen muss man da vielleicht auch einfach mal schlucken, dass man es vielleicht irgendwie besser oder anders denken würde, aber die Arbeit halt tatsächlich schon erledigt ist.
Ja, die zeitliche Komponente vergisst man halt oft, ne? Also
genau.
auch im Frontend, was ja so unsere Domäne ist, also dass man dann schnell mal irgendein Frontend-Framework-Setup baut und ein Jahr später muss man alles nachziehen oder geht es nicht mehr, kann man es nicht mehr bauen, weil Dinge sich weiterentwickelt haben.
Genau.
Das macht keinen Spaß. Ja, macht absolut Sinn.
Oder wer übernimmt Verantwortung dafür? Also ich glaube, das Thema Code ist ja quasi für die meisten ein gelöstes Problem, weil so oft wie ich Vibe-Coding im letzten Jahr gehört habe, glaubt man ja gar nicht. Dann gab es ja so kleine Layoffs. Tailwind CSS hat ja auch ganz, ganz groß irgendwie Mitarbeiter gelassen. Also ich weiß nicht, ob da noch jemand sitzt, aber das war ja wirklich in den Schlagzeilen. Im Grunde um diese große Ahnungslosigkeit, was soll ich im Zeitalter von KI und Standardisierung eigentlich tun? Das ist ja die eine. Man muss sich, glaube ich, immer fragen, für was möchte ich Verantwortung übernehmen? Und als Entwickler, Projektintegrator musst du halt einfach sagen, ich nehme eine standardisierte Lösung. Ich weiß, dass dafür jemand gerade steht. Ich glaube, Ende des Jahres kommt auch unser Data Cyber Resilience Act, wo schon klar ist, was er ungefähr tun wird, aber der ist noch nicht zu 100% spezifisch. Und da bist du mit dem GSB schon gut bedient, weil ITZ Bund ist halt quasi Manufacturer im Sinne des Cyber Resilience Act. Und bis zur Türschwelle einfach zu wissen, da steht jemand für gerade, das ist, glaube ich, unbezahlbar in der heutigen Zeit.
Hm. Ich möchte vom Thema ja nochmal ein Stück weit rüberschwenken auf das, was ja eigentlich auch der Hauptaufhänger in unserem Podcast war, nämlich das Thema Kommunikation. So, jetzt muss man erstmal sagen, du bist hier, wir sprechen, das ist mega gut. Du bist eine unabhängige Instanz sozusagen, auch mit der Typo 3 GmbH, wie du es eben dargestellt hast, mit der Association. Ihr seid jetzt nicht an den Losen beteiligt, ihr seid sozusagen eher in beratender Funktion, würde ich es jetzt mal so verstehen. Jetzt war aber die Situation ja, dass wir auf der Konferenz waren und dort uns sehr schwer getan haben, Leute zu finden. Also ich bin von Stand zu Stand gegangen, stand groß GSB hinten auf dem Plakat. Teilweise Sales-Mitarbeiter, die sagen, ja super, machen wir, sind wir gut, ich habe hier die technischen Leute. Moment, ich hole die mal, und dann kommen die technischen Leute und sind total verschlossen und sagen, ja, okay, was soll ich da jetzt erzählen? Nee, das mache ich nicht, will ich nicht. So, und dann wird man weitergereicht zum nächsten Stand, zum nächsten Stand, zum nächsten Stand, spricht mit einem Geschäftsführer, so stellt er sich vor, von einer Agentur, der erstmal beim Thema GSB schon direkt die Schotten dicht macht und sagt, oh, okay, nee, wüsste ich jetzt nicht, was ich dazu sagen kann. Keine Werbung dafür macht, dass seine Agentur ja irgendwie das anbieten kann und hier die Plattform nutzt, um sich vielleicht auch, so wie ich das erwarten würde, das wäre so meine Erwartungshaltung, irgendwie so zu vermarkten und zu sagen, ey, cool, wir machen das, wir sind irgendwie voll die Expertinnen, so, und irgendwann findet man jemanden aus diesem illustren Kreis der Menschen, der sich bereit erklärt und sagt so, ja, cool, kann ich verstehen, dass es schwierig ist, aber ich erzähle euch oberflächlich was. Und ich meine, das, was du uns erzählt hast, ist ja öffentliche Information. So, und wir sprechen darüber, wir haben ein bisschen mehr noch über das Losverfahren und so weiter gesprochen, aber da, und auch die technischen Punkte nochmal vertieft. So, und dann wollten wir die ganze Sendung live nehmen und dann wird uns gesagt, so, wir haben uns jetzt als Agenturgruppe dagegen entschieden und man möchte jetzt erstmal nicht dazu kommunizieren. So, hey, also ich meine, du hast meine Frustration in diesem Podcast gehört und ich habe sie auch jetzt noch. Was glaubst du, warum ist das so schwierig, da die richtigen Leute, die richtigen Ansprechpartner zu finden?
Also in der Wirtschaft vermutlich liegt es immer ganz stark daran, dass du immer irgendeinen Vertrag mit irgendwem hast. Ob du da das Non-Disclosure Agreement und die Verschwiegenheitsklauseln tatsächlich im Blick hast und ob du auch wirklich das Richtige erzählst, das liegt natürlich immer im Messen des Einzelnen. Ich vermute aber, jeder ist gerade eben sehr, sehr vorsichtig, vor allem weil die ganze Branche eine lange und harte Konsolidierung hat. Und man möchte auf jeden Fall nichts Falsches sagen, weil es im Endeffekt sehr viel, ich sag mal, gescheiterte Projekte in dem ganzen Umfeld gibt. Also der GSB 10, den würde ich jetzt wirklich in Open-Source-Themen eigentlich als gescheitert betrachten. Und ich vermute, dass die komplette Kette, die du hast als, ich sag mal, Bundesamt für Digitalisierung, Bundesfinanzministerium, Bundesinnenministerium, das sind alles Ministerien, die hatten diese ganzen Themen auf der Agenda stehen. Und ich vermute, dass eine sehr, sehr große Vorsicht von der Politik bis in die Behörden runter, bis zu den Dienstleistern und dann noch in den Agenturen. Ich glaube, alle wollen eigentlich erstmal liefern, bevor sie irgendwas erzählen, und keiner weiß im Moment, was man liefert, weil geliefert hast du erst, wenn die Bundesbehörde sagt, ich entscheide mich für den GSB und bin eine Success Story, erzählt sie es halt viel einfacher. Das ist aber wieder European Mindset. In den USA würde dir jemand sofort alles verkaufen und was versprechen. Da sind natürlich also vor allem die deutsche Agenturlandschaft ist deutlich bedächtiger, weil sie möchte erst beweisen, dass es geht. Und das in Kombination mit, du weißt nicht, mit wem du im Vertragsverhältnis bist, wie viel öffentlich, also du weißt, mit wem du im Vertragsverhältnis bist natürlich, aber du weißt nicht, wie die dazu stehen würden. Du müsstest so viele Freigabeprozesse eingehen. Das ist gar nicht so wenig, und dass da eine gewisse Vorsicht herrscht, ist für mich nachvollziehbar. Es ist natürlich schade, weil eigentlich müsstest du es, wie ihr es ja auch seht, also Hans, du vor allem, du würdest ja am liebsten jemanden treffen, der da verbrennt und sagt, guckt mal, was wir damit alles tun können. Das ist aber schon ein paar Generationen lang passiert. Das heißt, ich glaube, dass, also wenn du mit einem Geschäftsführer geredet hast, der wird wahrscheinlich schon 3, 4 von diesen Projekten halt scheitern sehen. Der denkt sich wahrscheinlich, vielleicht sollten wir es liefern. Und das ist eigentlich auch mal wieder, ja, Ehrensache. Erklärt aber, warum sie vielleicht nicht so kommunizieren, wie wir uns das wünschen würden.
Ja, aber ich denke auch, diese Punkte, die du jetzt gerade alle gemacht hast, ne, also uns einmal durchzuführen über, was ist denn eigentlich der GSB? Das hat ja erstmal gar nichts mit irgendwelchen Projekten, die man gemacht hat oder nicht gemacht hat, zu tun. Ja, das ist ja ein Typo-3-Thema. Ja, man kann doch stolz darauf sein, als Typo-3 die Möglichkeit zu haben, das System für Deutschland, für die Behörden zu sein, ja, und daraus erstmal zu erzählen, hey, wir dürfen da mitmachen und so, und wir haben voll Bock da drauf. Das ist der Punkt. Und es gibt ja auch erfolgreiche Projekte. Wir haben ja auch mit den Leuten gesprochen, die erfolgreiche Projekte, so sagen sie, umgesetzt haben. Also da ist eigentlich das Knowledge da. Und da denke ich mir dann aber, warum muss man denn so vorsichtig sein? Warum muss man sich denn so zurückhalten? Ich meine, wir haben es auch aus anderen Kontexten gehört, wo gesagt wird, okay, da gibt's jetzt irgendwelche Diskussionen über, was darf gesagt werden in einem Vortrag und was nicht, oder Fragen, die vorab abgesprochen werden in einem Interview, bevor man da überhaupt sich zu äußern kann, wo ich mir denke so, das habe ich ja auch ganz klar schon benannt, so, das hört sich überhaupt nicht nach transparenter und offener Kommunikation im Bereich Open Source an. Ja, so meine Erfahrungen in der Vergangenheit waren da irgendwie anders mit Open Source. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch in anderen Open Source Projekten genau dieses Vorgehen, ne, dass man sagt so, hey, wir haben, wir entscheiden das als Firma und dann wird das nachher in React in irgendein Open Source Framework eingebaut. Ja, sei es ist mal egal welches, aber so, da denke ich mir halt so, muss das sein? Ist das wirklich das richtige Vorgehen, wenn wir da über Open Source reden wollen, wenn wir da das auf Basis von Public Money machen sozusagen? Ne? Das ist so das, was mich so ein bisschen mit einem negativen Eindruck zurücklässt.
Mhm, verstehe ich aber komplett. Also, und da, das ist wahrscheinlich so ein Realitätsabgleich, den man auch mit den Agenturen machen muss. Die meisten sind tatsächlich am Die spüren mittlerweile, ich sage jetzt nicht die Last, aber die Verantwortung von den ganzen Projekten, die sie haben, und auch als Turbo 3 spürst du. Das heißt, wenn wir uns bei Turbo 3 überlegen, wie gehen wir mit Innovation um, da haben wir eine sehr hohe Bedenken, wie progressiv wir wirklich bei den Themen KI, AI-Integration und sind. Und das müssen wir auf eine Art und Weise auch sein, weil wir haben bei Universitäten einen Marktanteil von über 50%. Wir haben in der öffentlichen Verwaltung auch einen gigantischen Marktanteil. Das heißt, einfach weil wir das System der Wahl waren und weil wir im Endeffekt jetzt eine 28 Jahre lange Historie haben. Nee. Das merkst du mittlerweile aber jedem Entwickler an, dass jedem bewusst ist, wenn du einmal bei einem Upgrade was brechen würdest oder wenn du eine Sicherheitslücke hast, die du nicht haben solltest, dann liegt das irgendwie schwer und ich vermute, es trägt sich mittlerweile komplett in die ganze Struktur hin. Du bist einfach sehr, sehr vorsichtig beim Sprechen. Und wenn du jetzt gerade im Satz React, also nimm irgendein System, das auf Python besteht und React als Ausgabe hat, da habe ich Systeme gesehen, die sind natürlich unglaublich sexy, unglaublich progressiv, die pushen etwas in den Markt raus. Als Turbo 3 schaust du aber manchmal drauf und denkst dir so, ihr habt auf einem Prinzip ein System aufgebaut, das ist bei uns so ein Seitenfeature, das wir seit 20 Jahren haben. Wir vermarkten es aber weniger aggressiv, weil wir wissen, wie sehr du mit diesen 250.000 Webseiten, die wahrscheinlich wirklich sinnvoll auf Turbo 3 aufgebaut sind, wie sehr du mit denen, ich sag mal, jonglieren musst, dass die richtige Balance haben zwischen Innovation und Stabilität. Und das merkst du eigentlich in der ganzen Branche. Das hemmt ein bisschen und das wirst du live auf der Turbo 3 Conference erlebt haben. Es ist kein reiner Sales Pitch, wo du sagst, wir gehen nur volle Pulle nach vorne. Das machen tatsächlich andere. Da müssen wir aber vielleicht auch mal ein bisschen besser werden. Das gebe ich auch zu.
Ja, ich hatte mir da auch Gedanken gemacht und hatte auch, also auch durch Erfahrungen, die ich jetzt schon so ein bisschen gemacht habe, was so mein eigener Versuch angeht, so bestimmte Themen für den Podcast zu akquirieren, dass vielleicht auch der ITZ-Bund da noch keinen so einen richtigen Modus operandi für sich gefunden hat, irgendwie eine Philosophie, wie sie ihre eigenen Leute irgendwie rausschicken und über ihre Projekte erzählen lassen. Also Hans und ich hatten ja in dem letzten Podcast so als Beispiel gov.uk genannt, die seit 15 Jahren eigentlich offensiv erzählen, was sie machen und wo man auch irgendwie einfach wahnsinnig viel von lernen kann und die auch tolle Arbeit machen. Und ich nehme an, dass es beim ITZ-Bund auch nicht anders ist. Aber man sieht keine Vertreter des ITZ-Bund irgendwo mal was zeigen, präsentieren, und das wäre jetzt so meine These, dass die da in dem Bereich einfach irgendwie noch nicht so ein richtiges, noch so keinen richtigen Ansatz haben, wie sie damit weitermachen wollen. Vielleicht auch, weil früher alles proprietärer war, das nicht nötig war und das mit dem Open Source ja auch wohl einmal nicht so richtig geklappt hat, möglicherweise auch, weil es halt keiner mitbekommen hat. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, also jetzt sind wir natürlich hart im Spekulieren. Gerade weil du auch UK sagst, du lebst natürlich als, ich sag mal, Projektmanager oder Product Owner in öffentlicher Verwaltung in zwei Welten. Die eine ist nach innen, da bist du wirklich Behörden, Beamtentum, Verwaltung. Ich glaube, wir können einfach mal ein dunkles Bild malen, lasst uns das einfach mal tun, um dann gleich auch ein bisschen heller zu werden. Seitdem ich die ITZ-Bund-Mitarbeiter kenne, also von dem ersten Kontakt an, habe ich eine deutlich bessere Meinung über die öffentliche Verwaltung. Ich sehe natürlich, mit welcher Trägheit man gerade in den Verantwortung- und Entscheidungsprozessen kämpft, aber die Motivation, die Zielrichtung, die ist eine, die tat mir sehr, sehr gut. Also einfach nur als deutscher Steuerzahler fand ich das etwas, was mir einfach innerlich, das war innerlich Wohltun. Wenn wir kurz an UK denken, da hast du natürlich eine andere Entscheidungsthematik. Da gibt's deutlich weniger oder keinen Föderalismus, würde ich sagen. Da wird alles sehr, sehr zentral entschieden. Dann wird das entwickelt. Und dann wird's ausgerollt. Das heißt, wenn du in London mal auf einem GovCamp bist, da unterhalten sich im Endeffekt Regierungsbeamte darüber, wie es ist, mit dem System zu arbeiten. Aber die machen nicht das System. Und das ist bei uns schon deutlich, deutlich demokratischer. Das heißt, bei uns gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Meinungen. Und das macht natürlich eine Umsetzung in den Strukturen sehr, sehr träge. Gleichzeitig ist die deutlich, ich sage mal, deutlich geprüfter, als es wahrscheinlich in einem Top-Down-Prinzip war. Aber es fühlt sich nicht nach diesem starken Fortschritt an. UK macht einfach Entscheidungen oben, Entwicklung. Jetzt wird das halt genutzt, so fühlt sich zumindest da drüben an. Und hier ist extrem viel Meinung, extrem viel Abwägen, lieber etwas vorsichtiger machen, als es zu schnell machen. Also das ist dieses klassische German Engineering. Immer wenn wir was auf den Markt bringen, ist es wirklich robust. Dafür ist es wahrscheinlich 2 Jahre zu spät.
Gott sei Dank. Aber dann wäre es ja trotzdem schön, das zu feiern und darüber zu sprechen, mal zu zeigen, was es so kann. Also da steckt ja echt einfach viel Arbeit drin. Also ein paar Sachen verfolge ich ja und finde ich auch gut und würde ich einfach gerne mehr darüber hören. So.
Ja, also vielleicht auch dazu, es wird gefeiert, aber es wird nicht immer an den richtigen Stellen gefeiert. Ich lade euch jetzt schon mal ein auf die Smart Country Convention. Da sind wir mit Typo 3 an dem Stand ja auch immer und da hat der GSB letztes Jahr den Community Award bei den Open Source Projekten gewonnen. Also da wurde auch tatsächlich gefeiert und da fand ich es auch persönlich schön, die die Verantwortlichen dieses Government Site Builder auf einer Bühne zu sehen und ihren Preis zu halten, weil es einfach, das ist so ein Mix aus Stolz und wäre doch jetzt nicht nötig gewesen, aber man lernt das, glaube ich, langsam. Auch, dass du dich in der öffentlichen Verwaltung mal für einen Erfolg feiern darfst, auch wenn der operativ ist.
Okay. Ja, vielleicht kann ich mich da nochmal anschließen. Wir hatten das in dem Podcast ja auch gesagt. Also unsere Kritik ging ja vor allem in die Richtung der Agenturen, die da, mit denen wir uns da unterhalten haben, ne? Aber auch in Richtung des ITZ-Bund. Wir würden uns sehr freuen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal hier vorbeikommt, uns vielleicht nochmal erzählt, wie ihr auch arbeitet, ne? Wo die Dinge auch zu feiern sind, welche Dinge auch zu feiern sind. So, das interessiert uns. Wir haben da Lust drauf und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, und das sieht man im Feedback auf diese Sendung, die wir zum GSB gemacht haben, sieht man das. Wir wollen da gerne mehr hören. So. Und als Bürgerinnen und Bürger und als Podcast, der sich halt im Frontend-Bereich Shep, wie lange ist es, 15 Jahren bestimmt, hier irgendwie in der deutschen Landschaft bewegt und alle Themen rund um Frontend-Engineering, aber auch mit Ausflügen ins Backend, in Typo 3, in Organisationsdevelopment, sind da einfach dran interessiert. Was ist da los? Was macht ihr? Kommt doch mal zu uns. Erzählt doch mal was davon. Das wäre total spannend, das mal mit euch zu erläutern. So, wir machen auch gerne eine Reihe mit euch, ja. Die 5 Top-Themen, die ihr auf der Agenda habt. Würde mich total freuen. Vielleicht hören, ich denke mal, die eine oder die andere hören ja mit aus den Ministerien und dann hört ihr das hier vielleicht. Und wie gesagt, das würde uns echt total freuen. Genau, wir richten uns auch zeitlich nach euren Arbeitszeiten, auch Freitag bis 14 Uhr. Spaß, kleiner Seitenhieb. Ja. Alright. Gut, ich würde an der Stelle vorschlagen, dass wir einen Deckel auf die Sendung machen. Ich glaube, dass du, Daniel, uns einen sehr, sehr guten Überblick gegeben hast, wo stehen wir denn aktuell mit dem GSB, auch nochmal Einblicke gegeben hast in die Organisationsstruktur, fand ich auch total interessant, ja, und ich fand es auch sehr erfrischend, auch diesen Blick von dir zu hören, so wie siehst du das Thema Agenturen, warum äußern die sich nicht, wo gibt's vielleicht auch noch Defizite, die man einfach nacharbeiten muss, so. Ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild auch nochmal zu unserem Eindruck, den wir halt auf der Konferenz hatten. Dafür vielen, vielen Dank für deine Zeit, sehr wertvoll. Der Aufruf hier an die Hörerinnen und Hörer nochmal, sind noch Fragen offen geblieben? Was wollt ihr eventuell nochmal hören? Ja, wir bemühen uns natürlich weiter drum, jemanden zu finden, der vielleicht schon mal ein Projekt mit dem GSB auch umgesetzt hat und daraus ein Stück weit erzählen kann, was lief vielleicht gut. Wo gibt's beim GSB noch aus Implementierungsperspektive Nachholbedarfe? Und wenn ihr da in diesem Kontext unterwegs seid oder jemanden kennt, dann sagt uns doch auch gern mal Bescheid. So, wir würden uns gern mit euch unterhalten. Gern auch anonym. Wie es euch am besten passt, ja, hinter der Schattenwand. Man kennt's. Alright, genau. Und damit nochmal danke fürs Zuhören. Nächste Woche kommt dann die nächste reguläre Folge. Wir haben sie schon aufgenommen, schon im Kasten.
Genau, ums Geolocation-Element geht's.
Ja, super. Auch interessant, habe ich auch gerade wieder Erfahrungen mit gesammelt. braucht man bestimmt auch im GSB-Kontext, dass man die User mal ortet irgendwo, wo sind sie? Vielleicht aber auch nicht, I don't know. Daniel, nochmal an dich, vielen Dank für deine Zeit und danke fürs Zuhören an alle.
Genau, danke euch. Vielen Dank.
Macht's gut.
Schönen Tag euch. Tschüss. Ciao, ciao.